Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Bahai haben, bevor sie auf die Welt kommen, keine Rechte und bis sie sterben und beerdigt werden.
Die Bahai, das ist eine relativ junge Religionsgemeinschaft, die gibt es seit gut 150 Jahren, die hat sich weltweit verbreitet aus ihrem Ursprungsland Iran. Dort wird sie bis heute verfolgt und diskriminiert, wie wir eben gehört haben in diesem Tagesthemenausschnitt von einem iranischen Anwalt, der Bahai verteidigt hat und deshalb fliehen musste. Ganz ähnlich zum Religionsgründer Baha'ullah, den verschlug es im 19. Jahrhundert in das Osmanische Reich nach Akko, das heute in Israel liegt. Und damit wurden die Bahai die vierte Religion im Heiligen Land, die dort bis heute viele Pilger anzieht und die wohl einzige, die völlig friedlich und ohne politische Einmischung ihre Ziele verfolgt. Wie ticken die Bahai? Das wollen wir heute hören. Ich bin André Zanto und im Norden von Israel, in Akko, war unsere Reporterin Anne-Françoise Weber, um sich die schönen Gärten der Bahai anzuschauen und zu fragen, was dahinter steckt.
Das Ziel dieser Gärten ist, den richtigen Rahmen für die Pilger oder Besucher zu schaffen, um sich dem Schrein zu nähern.
Im Schrein sollen die sterblichen Überreste Baha'ullahs liegen. Er hat ihre Religion im 19. Jahrhundert gegründet, erklärt Sama Sabit. Die elegant gekleidete Inderin arbeitet als Freiwillige im Weltzentrum der Bahai in Israel und führt mich heute durch die Gärten der Bahai im Norden der Stadt Akko. Zwischen bunten Blumenrabatten und sorgsam gestutzten Hecken geht ein Weg aus Kieselstein zu einem kleinen Gebäude mit einer goldverzierten Tür.
So the pebbles slow down your walk.
Die Kieselsteine verlangsamen den Schritt. Sie erlauben es, ruhig zu werden und nachzudenken. Auch die physische Schönheit, der Duft, die Farben haben eine Wirkung auf die Seele. Das alles dient wirklich zur Vorbereitung der Person, die sich dem Schrein nähert.
Dass Baha'ullah, ein 1817 in Persien geborener Adeliger, ausgerechnet in Akko begraben liegt, hat mit den politischen Mächten seiner Zeit zu tun. Mirza Hussein Ali, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, erklärte sich 1863 zur Manifestation Gottes. Er bezog sich dabei auf Lehren des sogenannten Bab. Der Bab war ein persischer Kaufmann, der ausgehend von einer Strömung des schiitischen Islam seit 1844 das Kommen eines Gottesgesandten angekündigt hatte. Mit seiner Bewegung sammelte er tausende Anhänger und erregte den Zorn der persischen Führung. Wenige Jahre später wurde er hingerichtet. Baha'ullah griff die Lehren des Bab auf, entwickelte sie weiter und wurde deswegen aus Persien verbannt. Er lebte zunächst in Bagdad und kam von dort als Gefangener des osmanischen Sultans an verschiedene Orte, zuletzt in die Festungsstadt Akko, zusammen mit seiner Familie und einigen Anhängern und Anhängerinnen.
Initially they came as prisoners.
Zunächst kamen sie als Gefangene, aber im Laufe der Zeit erweichten Baha'ullahs Würde, seine Weisheit, sein edler Charakter, das Herz der Bewohner und der Behörden. Er bekam die Erlaubnis, außerhalb des Gefängnisses zu leben. Baha'ullah verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in diesem Landhaus und wurde daneben auch begraben, in diesem Gebäude, das jetzt sein Schrein ist.
Während der Corona-Pandemie war der Zugang nur für Bahai möglich, doch langsam werden die Regeln gelockert. Auch Touristinnen sollen den Schrein in Akko zu bestimmten Zeiten wieder besuchen können. Wer hineingeht, muss wie vor dem Besuch einer Moschee die Schuhe ausziehen. Und Fotos oder Tonaufnahmen sind nicht erlaubt.
It's just that we can't record anything inside the shrine and we just have to maintain silence.
Die Wände des Schreins sind unter dem Dach in einer Breite von rund einem Meter verglast, sodass viel Licht in den zentralen Raum fällt. In seiner Mitte wachsen Farne an dünnen Baumstämmen hoch. Eine Handvoll Bahai stehen oder sitzen auf den Perserteppichen, die den Boden bedecken. Manche haben kleine Gebetsbücher in der Hand. Eine Frau trägt ihren Säugling vor dem Bauch. Das Kind ist wach, aber mucksmäuschenstill, so wie alle hier. In einer Ecke des Raums führt ein mit Perlenschnüren verhängter Durchgang zum Sarkophag. Ehrfurchtsvoll nähern sich die Gläubigen. Manche knien dort nieder, wo eine Vase mit roten Rosen vor dem Sarkophag steht. Wenn sie wieder aufstehen, entfernen sie sich rückwärts, um der Grabstätte nicht den Rücken zuzuwenden. Nach dem Besuch des Schreins frage ich Sama Sabet nach dem Kern ihres Glaubens.
I think Baha'i faith is the unity of mankind.
Ich denke, der Baha'i-Glaube ist die Einheit der Menschheit. Nach diesem Glauben sind alle Religionen eins. Sie speisen sich alle aus einer Quelle und sind inspiriert von dem einen gleichen Gott. Alle Menschen sind eins und es geht darum, unsere Vorurteile zu erkennen und abzubauen. Denn solange wir nicht anerkennen, dass wir alle eins sind und diese gemeinsame spirituelle Identität akzeptieren, werden Einheit und Frieden in der Welt nicht möglich sein.
World unity and peace won't be possible.
Vertreterinnen anderer Religionen kritisieren bisweilen, dass die Baha'i alles andere vereinnahmen. Darauf angesprochen betont Sabit, dass die Baha'i nicht behaupten, ihre Religion sei der einzig wahre Weg. Weltweit gibt es etwa 8 Millionen Baha'i. Ungefähr ein Viertel davon lebt in Indien, einige hunderttausend im Iran und kleinere Gruppen in so ziemlich allen Ländern der Erde. Sie alle wenden sich beim Gebet in Richtung des Schreins in Akku. Doch kein Baha'i lebt dauerhaft in seiner Nähe, denn Religionsstifter Baha'u'llah hatte zu Lebzeiten schon erklärt, dass keine Gemeinschaft im damaligen Palästina bestehen solle. Heute wohnen nur rund 700 Baha'i in Israel. Sie arbeiten als Freiwillige im Weltzentrum in Haifa und bleiben in der Regel für maximal 5 Jahre im Land.
Weil Baha'u'llah gesagt hat, dass es hier keine Gemeinschaft geben soll, haben die meisten Baha'i, die ihn in seinem Exil begleitet hatten, das Land verlassen. Manche blieben hier. Baha'i fühlen keine Feindschaft oder Hass gegen wen auch immer.
Baha'is don't have any enmity or any hatred towards anybody. It's just that that was the law and was supposed to be followed.
Nur war das eben das Gesetz, das befolgt werden sollte. Und sie haben sich dagegen entschieden. Aber das heißt nicht, dass sie die Gärten und den Schrein nicht besuchen dürfen. Die stehen allen offen. Wir haben keine negativen Gefühle oder Bitterkeit gegenüber anderen, auch nicht gegenüber den Menschen, die entschieden haben, hier zu bleiben.
Negativity or bitterness towards anybody, including the people who have decided to stay here.
Im Internet finden sich Webseiten, die für eine sesshafte Baha'i-Gemeinschaft auch in Israel plädieren. Das ist auch als Kritik zu verstehen an dem internationalen Leitungsgremium der Baha'i. Das sitzt in Haifa und heißt Universales Haus der Gerechtigkeit. Besetzt ist es mit 9 Männern. Frauen können hierfür, anders als auf den unteren Leitungsebenen, nicht gewählt werden. Diskussionsbedarf gibt es auch bei den Baha'i. Aber zumindest nach außen zeigt sich die Religionsgemeinschaft konfliktscheu. Das mag auch daran liegen, dass Zusammenhalt überlebenswichtig ist, weil ihre Anhänger und Anhängerinnen nicht nur in ihrem Herkunftsland Iran stark verfolgt werden. Jede Botschaft, die nach außen geht, soll kontrolliert werden. Auch Medienberichte will das Weltzentrum stets vor der Veröffentlichung prüfen. Für Forschende ist es nicht leicht, tiefer in die Gemeinschaft einzusteigen. Das hat Nimrod Luz festgestellt. Er ist Professor für Geografie am Kinneret College am See Genezareth und hat versucht, die Baha'i in seine Forschung über religiöse Akteure in Akko zu integrieren. Weit kam er dabei nicht, aber er versteht auch, warum die Baha'i so vorsichtig sind.
Ich habe immer eine politische Dimension in meiner Forschung. Wozu sollten die Baha'i das brauchen? Warum sollten sie in eine Diskussion gezogen werden, wie die Stadtverwaltung von Akko geführt werden sollte? Oder wenn, Gott bewahre, ich einen Baha'i interviewe und er Kritik am Bürgermeister von Akko, Shimon Langri, äußert? Das kann wirklich alles kaputt machen. Sie brauchen das nicht.
Ahmed Odeh, als Vertreter der arabischen Minderheit bis 2018 Mitglied des Stadtrats von Akko, bestätigt, dass die Baha'i kaum wahrnehmbar sind.
Sie sind nicht in der Stadtgesellschaft von Akko aktiv. Sie halten sich an ihren Orten auf, leben in Frieden mit allen und mischen sich nicht ein. Sie haben weder negativen noch positiven Einfluss. Niemand bemerkt sie, niemand hat Probleme mit ihnen.
Professor Nimrod Luz versichert, aus touristischer Sicht würde Akko nur von den Baha'i profitieren, wenn auch nicht alle ihrer heiligen Stätten stets zugänglich sind. Am Hafen von Akko liegt die alte Festung. Hier war im 19. Jahrhundert Baha'u'llah inhaftiert. Seine Zelle dürfen aber nur Baha'i-Gläubige besuchen, erklärt mir der Wachmann am Eingang des heutigen Museums der Untergrundhäftlinge. Im ersten Stock erinnern verschiedene Räume an politische Häftlinge, die in den 1920ern durch Aktionen im Untergrund das britische Mandat beenden und einen jüdischen Staat herbeiführen wollten. In einer Ecke ist eine kleine verschlossene Tür. Dahinter befindet sich die Zelle, in der Baha'u'llah nach seiner Ankunft in Akko 1868 in osmanischer Festungshaft war. Nur ein dreisprachiges Schild über der Tür besagt, dass es sich um seine Zelle handelt. Tafeln mit Erklärungen wie in den anderen Räumen gibt es hier nicht. Die Baha'i betonen, dass zu besonderen Gelegenheiten auch dieser Raum Nichtgläubigen offen steht und er nicht so heilig sei wie die Schreine. Für Geografin Nimrod Luz ist dieser Ort dennoch ein Paradebeispiel für ihr Vorgehen in Israel.
The Baha'is asked the Israeli government, and the Israeli government secured for them.
Die Baha'i haben die israelische Regierung darum gebeten und sie hat ihnen innerhalb dieses Gefängnismuseums einen eigenen Bereich gesichert, den die Baha'i als heilige Stätte ansehen. Wenn Baha'i-Pilger nach Akko kommen, gehen sie dorthin.
So here is a wonderful example of why they're not too open.
Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum sie nicht allzu offen sind und wie sie mit den Behörden zusammenarbeiten. Hier kann man erklären, warum sie so zurückhaltend und auf die Folgen ihres Handelns bedacht sind. Denn sie hängen vom Wohlwollen des Staates ab, sei es damals der osmanische Staat, die britische Mandatsverwaltung oder der israelische Staat oder andere Staaten. Sie sind überall eine Minderheit und an manchen Orten werden sie verfolgt. Also haben sie ihre Gründe, sich in Acht zu nehmen.
In some places they are persecuted, so they have the reasons to guard their backs.
Die Vorsicht bedeutet jedoch nicht, dass die Baha'i in Israel unsichtbar wären. Im Gegenteil, in der Nachbarstadt Haifa ziehen sich die Gärten der Baha'i über 19 Terrassen direkt durch die Stadtmitte. Ein prominentes Grundstück, dessen Kern ihnen schon seit mehr als 100 Jahren gehört. Als Baha'u'llah 1892 starb, übergab er die Religionsgeschäfte an seinen ältesten Sohn Abdu'l-Bahá. Der kaufte Land auf dem Berg Karmel, damals noch unter den Osmanen, und überführte dorthin die Überreste des Bab aus Persien. Die liegen jetzt in einem Schrein mit goldener Kuppel. Auf dem Gelände befinden sich auch das Weltzentrum der Baha'i und der Sitz des Universalen Hauses der Gerechtigkeit. Noga Collins-Kreiner, Geografieprofessorin an der Universität Haifa, erklärt, warum die Bewohner der drittgrößten Stadt Israels mit dieser massiven Präsenz einverstanden sind.
Opening the gardens and opening in a touristic site.
Der Bau der Gärten hat den Tourismus in Haifa gefördert. Es dürfte eine der wenigen Städte weltweit sein, bei der ein Symbol einer anderen Religion auf jeder Tourismusbroschüre zu sehen ist. So haben die Bevölkerung und die Stadtverwaltung von Haifa und sogar Geschäftsinhaber viel gewonnen.
Rund 1 Million Pilgerinnen und Touristen haben die Städten in Haifa und Akko, seit 2008 UNESCO-Weltkulturerbe, vor der Corona-Pandemie jährlich besucht. Finanziert werden die Gärten von den Baha'i selbst. Zu den religiösen Pflichten gehören neben Gebeten, Pilgerfahrt und Fasten auch Spenden. Sama Sabit betont aber, dass diese freiwillig sind.
Niemand kann für andere entscheiden, was und wie viel sie geben sollen. Keine Baha'i-Institution wird eine Person zwingen, dieses Gesetz zu befolgen. Sie informieren darüber, aber wenn es um die Tat geht, macht man das mit sich und Gott aus. Denn wir Baha'i glauben, dass wir im Zeitalter der Reife sind. Menschen sollten wissen, was zu tun richtig ist.
The right thing to do.
Die Baha'i tun sehr viel für ihre Gemeinschaft. Das zeigt sich auch daran, dass so viele Freiwillige im Weltzentrum in Haifa für meist 1 bis 5 Jahre unentgeltlich mitarbeiten. Unter ihnen ist auch Farah Jarrah, eine junge Jordanierin, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Für sie ist die Idee des Dienens zentral in ihrem Glauben.
Im Baha'i-Glauben sehe ich, dass das Individuum nicht getrennt ist von einer Gemeinschaft. Wenn ich mich selbst entwickeln will, muss ich auch meine Gemeinschaft entwickeln. Ich muss die Verbesserung der Welt erreichen. Es geht nicht nur darum, dass ich mich spirituell und als Baha'i weiterentwickle. Ich muss auch meiner Gemeinschaft dienen und sicher gehen, dass wir alle auf diesem Weg weitergehen und unsere Gemeinschaften weiterentwickeln.
Baha'i betonen gern, dass sich ihre lokalen Gemeinden für alle Menschen in der Nachbarschaft einsetzen. Oft geht es dabei um Bildung oder Umweltschutz. Weil es in Israel keine sesshafte Baha'i-Gemeinschaft gibt, fällt die Graswurzelarbeit vor Ort weg. Bei interreligiösen Begegnungen engagieren sich die Baha'i jedoch auch hier, ohne je politisch Position zu ergreifen. Ein dritter großer Schrein entsteht zurzeit auf einem Gelände zwischen Haifa und Akko. Er soll die Gebeine von Abdu'l-Bahá aufnehmen, dem 1921 in Akko verstorbenen ältesten Sohn von Religionsgründer Baha'u'llah. Ein Großbrand auf der Baustelle hat Anfang April die Arbeiten zurückgeworfen, aber die Baha'i betonen, dass der Bau weitergeht. Und in Haifa und Akko freut man sich, dass demnächst eine weitere Attraktion Touristen und Pilgerinnen anziehen wird. Die Geografin Noga Collins-Kreiner hat viel zu Konflikten über religiöse Bauten geforscht. Was sie über die Stadt Haifa sagt, scheint für alle Baha'i-Städten in Israel zu gelten.
Ich nenne das hier eine Liebes- oder Erfolgsgeschichte. Und davon haben wir nicht so viele im Heiligen Land.
Die Baha'i, eine Erfolgsgeschichte in Israel, aber im Ursprungsland, im Iran, da sieht es ganz anders aus. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jascha Noltenius. Er ist der Beauftragte für Menschenrechtsfragen bei der Baha'i-Gemeinde in Deutschland. Hallo.
Guten Tag.
Herr Noltenius, im Iran, da sind die Baha'i ja die größte nicht-muslimische religiöse Gruppe. Es gibt je nach Schätzung mehrere hunderttausend Anhänger oder sogar mehr als 1 Million. Und gleichzeitig werden sie aber verfolgt. Und das geht auf die Islamische Revolution von 1979 zurück. Was hat sich dadurch denn verändert für die Baha'i im Iran?
Ja, genau. Die Baha'i-Religion wurde ja 1844 im Iran gestiftet. Und eine Verfolgung der Baha'i gibt es im Grunde schon seit der Anfangszeit der Religion. Allerdings hat sie sich durch die Islamische Revolution 1979 systematisiert. Also dadurch, dass der schiitische Klerus, der von Beginn an den Verfolgungsdruck auf die Baha'i ausgeübt hat, dann mit der Staatsführung verschmolzen ist, gab es dann eine offizielle Staatsdoktrin, die sich bis heute hält. Die Baha'i als lebensfähige Gemeinschaft im Iran und im Ausland auszuschalten. Und das zeigt sich dann in Verfolgungsmaßnahmen, die das ganze Leben betreffen, also jeden Lebensbereich von willkürlichen Festnahmen und Haftstrafen über die Bildungsverweigerung, wirtschaftliche Unterdrückung, mediale Hasskampagnen und Friedhofsschändungen.
Da hacke ich kurz ein, das wollen wir mal auseinandernehmen, Herr Noltenius. Erstmal nach der Islamischen Revolution 1979 gab es ja auch viele Hinrichtungen sogar von Baha'i. Es gab Folter etc. Wie ist das Ausmaß dieser Taten?
Unmittelbar nach der Revolution gab es über 200 Hinrichtungen von Baha'i. Es gab zahlreiche Festnahmen. Insbesondere die Führungsriege der Baha'i wurde regelrecht verfolgt, indem sie verhaftet wurde und verschleppt wurde und auch größtenteils nicht mehr zurückgekommen ist. Und diese Festnahmen haben sich dann auch in den Jahrzehnten nach der Revolution fortgesetzt.
Und wie ist die Situation heute? Sie sind ja der Menschenrechtsbeauftragte. Wie würden Sie die Menschenrechtslage für Baha'i im Iran beschreiben?
Baha'i sind vom Kindesalter bis in das hohe Alter einer systematischen Diskriminierung ausgesetzt. Also sie werden schon in der Schule diskriminiert, sie dürfen dann nicht studieren, werden systematisch ausgeschlossen von der Hochschulbildung, können im öffentlichen Sektor nicht arbeiten, auch im Privatsektor gibt es kaum Möglichkeiten, Anstellung zu finden. Sind systematisch Hasskampagnen, Desinformationskampagnen ausgesetzt. Also es gibt ein feindliches Bild ihnen gegenüber in der staatsmedialen Berichterstattung. Und selbst nach ihrem Leben, also auf dem Friedhof, werden dann noch die Gräber geschändet.
Die Baha'i sind ja auch keine anerkannte Religion. So steht es in der iranischen Verfassung, habe ich gelesen. Warum ist das so? Wo sehen Sie den Ursprung? Warum haben die Kleriker, die Schiiten im Iran da so viel Angst vor den Baha'i?
Ja, die Gründe der Verfolgung der Baha'i sind vor allem in den progressiven Lehren zu sehen. Also dadurch, dass die Baha'i die vollständige Gleichstellung der Frau fordern, dass sie sagen, dass der Klerus eigentlich entbehrlich ist mittlerweile und dass auch Religionsgemeinschaften friedlich miteinander koexistieren sollten. Und all das führt dazu, dass die schiitische Staatsführung einen Machtverlust fürchtet, weil das die Grundfeste ihrer eigenen Überzeugung und ihres eigenen Staatsgerüstes in Frage stellt.
Und wie ist das jetzt wirklich im Alltag? Sie haben auch von der wirtschaftlichen Diskriminierung gesprochen oder der Diskriminierung in Bezug auf Bildungschancen. Ist es denn verboten, dass entsprechende Arbeit ergriffen wird oder dass man zur Uni geht, Abschlüsse macht? Oder ist das mehr so eine Sache, die zwischenmenschlich einfach passiert und dann Leute, wenn sie wissen, ah, das ist ein Bahai, dann stelle ich den jetzt hier nicht ein? Oder ist das wirklich per Gesetz verboten?
Also was die Hochschulbildung angeht, so ist es grundsätzlich verboten, dass Bahai an die Universitäten kommen können. Und wenn dann herauskommt, dass es Bahai sind, die dort studieren, werden sie auch von den Hochschulen ausgeschlossen. Was den Wirtschaftssektor angeht, im öffentlichen Sektor gibt es auch ein grundsätzliches Verbot, Bahai einzustellen. Was den Privatsektor angeht, wird erheblicher Druck ausgeübt auf Arbeitgeber, Bahai nicht einzustellen oder wenn sie von der Religionszugehörigkeit erfahren, sie aus dem Dienst zu entlassen. Dadurch haben dann viele Bahai eigentlich nur noch die Möglichkeit, an die Selbstständigkeit zu gehen, ein Ladengeschäft zu eröffnen. Und diese Ladengeschäfte werden dann auch regelmäßig geschlossen, versiegelt und die Lizenzen auch entzogen.
Hm. Aus dem Ausland gibt es ja auch Kritik an dieser Politik. Auch die deutsche Regierung hat schon die iranische aufgefordert, die Bahai als religiöse Gemeinschaft anzuerkennen. Haben Sie die Hoffnung, dass da noch irgendwas passiert?
Ja, dieser internationale Druck ist natürlich extrem wichtig. Also dass sowohl Regierungen in ihren bilateralen Gesprächen mit der iranischen Regierung, aber auch die Vereinten Nationen in ihren Stellungnahmen ganz deutlich diese Menschenrechtsverletzungen an den Bahai anprangern und auch Forderungen an die iranische Regierung stellen, die Menschenrechte für alle Bürger des Landes, auch für die Bahai, zu gewährleisten.
Zum Ende, Herr Neutenius, nochmal eine persönliche Frage, denn ich kann mir vorstellen, der Bahai-Glaube, der läuft einem in Deutschland ja nicht direkt auf der Straße entgegen. Ungefähr 6.000 Menschen in Deutschland gehören zu der Bahai-Gemeinde. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe den Bahai-Glauben über eine Schulfreundin damals kennengelernt und fand es sehr interessant, diese globale Perspektive der Bahai, und habe mich dann einfach damit beschäftigt, habe mich eingelesen, dann auch zunehmend die Bahai-Gemeinde kennengelernt, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, und fand das sehr interessant und ja, habe mich dann dazu entschlossen, auch Teil dieser Gemeinschaft sein zu wollen.
Was würden Sie denn sagen, unterscheidet den Bahai-Glauben vom Christentum oder vom Islam?
Na, der Unterschied zu anderen Religionsgemeinschaften ist, dass es eben eine sehr junge Religionsgemeinschaft ist mit Lehren, die sehr nah an der aktuellen Zeit sind und sehr progressiv sind und nicht so viele Rituale oder Dogmen hat, die von dem eigentlichen Geist der Religion ablenken.
Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Also ganz besonders wichtig ist mir die globale Perspektive der Bahai, dass es darum geht, stets auf die Situation in allen Ländern der Welt zu schauen und zu überlegen, wie man gemeinsam einen friedlichen und einen geeinten Planeten entwickeln kann und wie wir alle durch Bildung, aber auch durch interkulturellen Austausch auch dazu beitragen, einander kennenzulernen und diese mittlerweile sehr zusammengewachsene Welt einen Schritt weiter voranzubringen.
Sagt Jascha Neutenius, Beauftragter für Menschenrechtsfragen bei der Bahai-Gemeinde in Deutschland. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und mein Name ist André Zanto. Schön, dass Sie dabei waren. Ich darf noch auf die vorherige Folge hier im Weltzeit-Podcast hinweisen. Da ging es um die Schwachstelle der NATO im Nordosten, um die Suwalki-Lücke. Gern mal reinhören. Bis dahin.